Als Grundlage der Predigt hören wir auf Worte Gottes aus Epheser 6, die Verse 10 bis 18. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Ich lade euch ein, zum Gebet und zum anschließenden Lobpreislied miteinander vor Gott zu treten. Himmlischer Vater, danke, dass wir an dem Morgen vor dich kommen dürfen, durch das Opfer und das Sterben und die Liebe deines Sohnes stehen wir vor dir als geliebte Kinder Gottes. Und wir können dich darüber nur preisen, auch über den Tagen, die hinter uns liegen und diesen Morgengottesdienst. Danke, dass du uns annimmst, auch wenn wir nicht zu dir passen und auch wenn in den letzten Tagen und den auch heute schon einiges in unserem Leben ist, wo dir nicht entspricht, du nimmst uns trotzdem an und dein Ja und deine Gerechtigkeit steht über unserem Leben. Wir danken dir ganz herzlich dafür. Segne auch diejenigen Geschwister weltweit, die ihr nachfolgen, Gottesdienste feiern, auch diejenigen, die in ganz anderen Umständen dir nachfolgen. Herr, du siehst die Not, die Verfolgung, die Unterdrückung in manchen Teilen dieser Erde. Bitte gib Kraft, gib Standfestigkeit. Leuchte du durch deine verfolgte und unterdrückte Gemeinde. Lass Verfolger und Unterdrücker umkehren und steh du bei und tröste und gebiete auch Einhalt, Herr. Wir legen dir dein Volk hin in dieser unfassbar schwierigen Lage, die Not insgesamt in der gesamten Region. Herr, bitte wirke du hinein, stärk du auch diejenigen, die dich, Herr Jesus Christus, schon erkannt haben. Und jetzt danken wir dir, dass die Kinder, die hier waren, weiter ihr Programm haben. Gut, dass du mitgehst, segne auch die Mitarbeitenden. Und halt deine Hand auch über unserem Land, über all denjenigen, die Verantwortung tragen, aber auch über all den vielen, wo dich einfach vergessen haben, du im Hintergrund bist. Du siehst, wie viele Samen gesät wurden, auch in Kinderstunden, Gottesdiensten, all dem, wo man irgendwo Christlichen begegnet. Lass diese Samen aufgehen und triff du Menschen in unserem Land mit deinem Evangelium und gib auch uns Mut, in unserem Umfeld für dich einzustehen und mach uns Türen auf für dein Evangelium, Herr. Segne Andreas, gib ihm Vollmacht, zu uns zu reden, gib uns offene Herzen und Ohren zu hören, was du uns sagen möchtest. Und wir preisen dich über diesen Gottesdienst und diesen Tag. Dir sei die Ehre. Amen.
Lass dir Zeit, ich muss nur gucken, ob für morgen alles da ist. Ich brauche die volle Ausrüstung. Es ist Montag. Ich brauche den Gürtel, der ist da. Okay, der Panzer ist auch bereit. Die Stiefel, Schild, Helme, gleich mehrere, Schwert, Gebet. Gut, dann kann es ja losgehen. Das war ja zu erwarten, oder? Seit Mittwochabend steht er da. Und jeder, der halbwegs die Bibel kennt, weiß, irgendwann kommt man halt im Epheserbrief zu Kapitel 6. Am Ende landen wir alle bei Kapitel 6. Und das ist ja nicht nur einfach ein netter Schluss, sondern Paulus hat ja mit ganz großer Weisheit und Klarheit an diesen ganz zentralen Brief dieses ganz besondere Gottesgeschenk der sogenannten geistlichen Waffenrüstung an den Schluss gesetzt. Und wenn wir während unserer Gemeindefreizeit miteinander versucht haben, Schneisen in den Epheserbrief zu schlagen, dann war für jeden klar, am Ende landen wir in Epheser 6. Wir müssen zu diesen Versen 10 fortfolgende kommen. Aber dazu ganz, ganz klar, für uns, die wir jetzt als Vorrecht hatten, die letzten Tage hier zusammen sein zu dürfen, und für die, die heute Morgen jetzt noch wieder zugekommen sind, und für die, die jetzt noch wieder zugeschaltet sind, wir haben diesen Epheserbrief neu wieder geliebt und schätzen gelernt. Das ist schon was ganz Besonderes. Wir hatten bei dieser Gemeindefreizeit ja auch das besondere Vorrecht, ihn komplett vorgetragen zu bekommen. Das war wirklich super. Tatsächlich in 2 Einheiten haben eine ganze Reihe Personen ja aus der Gemeinde uns diese 6 Kapitel auswendig vorgetragen. Ihr allein tragt ja schon einen wunderbaren Schatz nach Hause aus dem Epheserbrief, ganz klar. Was war uns denn wichtig geworden im Epheserbrief? Wichtig geworden aus dem Epheserbrief ist uns doch, dass Paulus uns gesagt hat, wie sähen wir erbärmlich aus, wenn Jesus nicht die Freundlichkeit gehabt hätte, in unser Leben hineinzutreten. Uns ist ein unglaubliches Geschenk widerfahren, dass wir Jesus begegnet sind. Gerade im Epheserbrief, das denkt man zum Anfang gar nicht, weil es so stark auf die Herrlichkeit von Jesus Christus und auf die Kontexte der Gemeinde orientiert ist. Gerade im Epheserbrief werden ja uns sehr schmerzhaft vor Augen geführt, was es bedeutet, wenn wir noch leben müssten ohne Jesus. Wenn er nicht in unser Leben hineingekommen wäre. Wenn das gelten würde, was in Kapitel 2 steht, dass wir tot sind, vor Gott tot sind. Dass Sünde uns einfach getrennt hat von ihm. Wenn das noch so wäre, dass wir in einer Welt leben, die an ihm vorbei sich manövriert, die ohne ihn unterwegs ist, wenn wir immer noch zu denen gehören würden, die, Epheser 2, fern wären, die von ihm getrennt wären, die ihm nicht zur Familie gehören, die einem alten Leben unterwegs sind. Die ganze Sprache im Epheserbrief bringt uns über die Maßen deutlich zum Ausdruck. Boah, meine Güte, was ist passiert? Als wir zum Glauben an Jesus Christus kamen, für manche von uns ist das erst kurz her, 2-3 Jahre. Andere, die haben schon das erste halbe Jahrhundert oder noch länger hinter sich und begreifen das immer mehr, immer stärker. Was für ein Geschenk. Kein Tag, kein Leben, keine Ewigkeit mehr ohne diesen Jesus. Denn jetzt, das ist ja der Epheserbrief. Jetzt dreht sich alles um Jesus. Das war unser Stichwort. Alles dreht sich um Jesus. Jesus ist absolut in der Mitte. Jesus ist die Mitte. Wir sind die, die jetzt wirklich, was unser Stichwort, Jesus zentriert leben dürfen. Tatsächlich. Er, Jesus Christus, ist, was für ein Geschenk, in unser Leben hineingetreten. Er ist in unser Leben hineingetreten. Er hat Wohnung genommen in uns. 2. wunderschönes Gemeindegebet, Kapitel 3. Wir beten zu Gott, dem Vater aller Vaterschaft, dass er Wohnung in uns nimmt, verstärkt in uns nimmt, eingewurzelt und gegründet ist. Er ist in unserem Leben angekommen. Er hat mein Herz, er hat unser Herz. Jesus in der Mitte unseres Lebens, in meinem Herzen, das ist die Botschaft. Wie hat es einer gesagt, der fühlte sich in diesen Tagen erinnert an diese Liedstrophe von Gerhard Hersteegen, der es dann so ausgedrückt hat, Herr, komm in mir wohnen. Lass meinen Geist auf Erden, dein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre, wo ich gehe. Sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Tatsächlich, das ist unser Jesus. Und dann sind wir eingestiegen in diesen wunderschönen Epheserbrief mit diesem Wissen und erkennen, was für eine Kraft in Jesus Christus ist. Dieser kraftvolle Jesus, er wurde uns wunderschön beschrieben. Diese Kraft, mit der Jesus das ganze All sich untertan machen kann. Diese Kraft, die Gott seinem Vater ihnen in der Auferstehung gegeben hat, tatsächlich eine gesamte, völlig neue Schöpfung zu schaffen. Und jeder von uns, der an Jesus Christus glaubt, ist so ein Teil dieses Neuschöpfungswunders Gottes. Wir gründen unser Leben. Wir gründen unsere Existenz. Wir gründen unser Sein nicht auf uns selbst, auf unser bisschen Moral, auf unser bisschen Anstand, auf unser bisschen Frömmigkeit, das alles zerdeppert und zerschlägt so wahnsinnig schnell. Wir gründen uns auf diese Kraft von Jesus. Wir haben einen kraftvollen Jesus, einen Jesus, der in allen Situationen immer, immer, immer nicht nur gerade noch es hinkriegt, sondern Ressourcen hat, ohne Ende hineinzugreifen in mein Leben mit seiner rechtfertigenden Gnade, mit seiner Stabilität, mit seinem Heil, mit seinem Sieg. Gar nie tritt Jesus so auf, dass er im Hintertreffen wäre. Nie rennt er den Ereignissen hinterher. Nie müssen wir Angst haben, als ob er die Sachen nicht mehr im Griff hat. Sowohl die ganz kleinen, ganz persönlichen, unseres kleinen Schicksals, unseres kleinen Lebens und auch nicht die ganz, ganz großen Dimensionen bis hinein in das All, bis hinein in seine Himmelswelten, bis hinein die Vollendung seiner einzigartigen Pläne, Epheser 1, alles zusammenzubringen. Alles zusammenzubringen unter dem einen, unter diesem einen Haupt, dem Christus. Wir haben einen kraftvollen Jesus. Nein, nicht wir sind die Starken. Das ist gerade das Gute. Sondern er ist der Starke. Er hat diese Kraft. Und mit dieser Kraft ziehen wir tatsächlich los. Und er schafft es ja auch, dass uns deutlich gemacht worden ist, was für ein Geschenk wir in ihm haben. Dass wir wissen, wer wir sind. Das berühmte Wort von der Identität nimmt ja im Epheserbrief eine Schönheit an, das ist kaum mehr zu toppen. Denn genau in diesem Brief wird uns in einer Art und Weise unser Sein, unsere Personalität ja beschrieben, dass man kaum hinterherkommt. Man hat immer gerade eine Wahrheit halbwegs erfasst, dann kommt der nächste Raum und denkt, wow, auch gut, ach, auch gut, ja, alles zusammen. Und dann merkt man, was für eine Identität hat uns der Vater im Himmel in Jesus Christus geschenkt und vermacht. Dass wir nicht nur die sind, die nach wissen dürfen, dass wir erwählt sind. Erwählt vor Grundlegung der Welt, dass Gott sich um unser, nein, mein kleines Schicksal gekümmert hat, bevor es irgendeine Form von Materie kam, für unseren kleinen Schädel nicht denkbar. Dass er sich über uns erbarmt hat, dass er sich versöhnt hat mit mir in Jesus Christus, dass er tatsächlich seinen Geist in mein Leben hineingegeben hat, der fortan zeigt, dass ich aus derselben Person stamme wie er, dass sein Wesen in mir wohnt. Selbst wenn man einfach denkt, das ist alles schon zu viel. Und dann kommt eben der Epheserbrief und sagt, nein, das ist ja noch gar nicht alles. Du darfst neu begreifen und verstehen, dass du fortan durch dein Zugehören zu dieser ganz besonderen Gemeinde von Jesus Christus Teil seines Körpers bist, Teil seiner Person. Dieses immer wieder neu uns ganz tief berührende Bild von Jesus mit Haupt und Gliedern, von dieser Christusperson mit Haupt und Gliedern. Mein kleines Sein, dein, ihr, unser kleines Sein in Jesus gehört fortan mit der Person von Jesus Christus zusammen. Entschuldigung, wie sollen wir das fassen? Wie sollen wir das begreifen? Wer bin ich denn, sowas zu sagen, wenn es sich in der Bibel stünde? Dass meine Person, mein Sein, meine Identität fortan immer gemeinsam mit dem Christus zu nennen ist. Es gibt keinen Christus mehr ohne sie, ohne dich, ohne mich. Wir gehören unauflöslich zu dieser Christusperson dazu. Und kaum haben wir das verstanden, nimmt uns dieser Brief mit hinein und macht uns deutlich, und damit hast du auch Familienanschluss. Kapitel 2 wird es so stark beschrieben. Ich bin nicht mehr Gast und Fremdling, ich bin nicht mehr draußen, ich habe keine oberflächliche, vorläufige Aufenthaltsgenehmigung, sondern ich gehöre hinein. Ich bin Bürger, ich bin sogar Mitbewohner, ich gehöre in die Gottesfamilie hinein. Durch Jesus bin ich Sohn, bin ich Tochter von Gott, diesem Vater. Ich gehöre in seine Familie hinein. Ich habe fortan Familienrechte, die kann man ja nicht verlieren. Man kann eine kritische Familiensituation haben, man kann Schwierigkeiten haben in der Familie, man kann sich nicht so gut verstehen in der Familie, aber wir kennen diesen wunderbaren, starken Satz, Kind bleibt Kind, hilft nichts. Das heißt, ich gehöre jetzt da hinein. Arbeitsverhältnisse kann man kündigen, man kann auch ein Land verlassen, aber seine Kindschaft, die bleibt. Ich habe in Gott, meinem Vater, einen Familienanschluss. Und dann nimmt mich Paulus im Epheserbrief im 5. Kapitel ja dann in die Welt mit hinein und nimmt das 3. große Bild. Er sagt, das Ganze ist wie in einer Ehegemeinschaft, dass eben Jesus dieser himmlische Ehepartner dieser Bräutigam ist und der jetzt seine Braut erwartet, seine Gemeinde. Also Identitätstexte, wow, Identitätstexte ohne Ende. Und wir sind durch diesen Epheserbrief hindurch marschiert und spätestens da wurden wir natürlich ein bisschen nervös. Denn dann merkt man schon, wenn man schon durch Christus unterwegs ist und in Christus seinen Stand hat, dann hilft das gar nicht. Das ist ja typisch Paulus. Dann merkst du, du wirst unruhig. Denn du willst ja irgendwie auf das, was dir jetzt geschenkt ist, irgendwie reagieren. Das gehört ganz normal zum Menschsein dazu. Du willst natürlich jetzt, wenn du die ersten 15 Päckchen ausgepackt hast, wenigstens einmal vernünftig Danke sagen. Und deswegen ist es ja das Schöne, dass jetzt der Epheserbrief uns sagt, und jetzt darfst du wie dieser Jesus unterwegs sein. Du kannst jetzt dich in einer Weise entfalten in deinem Alltag. Dir sind alle Bereiche deines Seins offengestellt, in einer fröhlichen, konsequenten, erfrischenden Weise permanent und wachsend im Unterschied zu leben. Wow! Und dann kommt dieser typische paulinische Fächer, wo wir dann gehört haben, man muss es eigentlich gar nicht ausgelegt bekommen. Richtig, man muss einfach nur lesen und tun. Wenn da vom Reden der Jesusleute die Rede ist, wenn da von dem Ausnutzen des Tages die Rede ist, der berühmte paulinische Carpe Diem, oder von der Art und Weise, was Essen und Trinken angeht und Lobpreis betrifft, und dann geht er durch alle Mandate mal eben so busch durch und ist da in einer Ehe und in einer Vater-Kind-Beziehung und ist bei sozialem Status und Arbeitsverhältnissen. Wow, volle Kanne, im Unterschied leben wie dieser Jesus. So wie Jesus gelebt hat, sind wir autorisiert, jetzt leben zu dürfen. Danke, Paulus, danke. Danke, danke, das ist gut. Ich weiß, ich begreife, ich verstehe es immer mehr, was ich wäre, wenn du nicht in mein Leben hineingetreten wärst. Und ich behaupte immer noch, ich habe es nur gerade mal so ganz anfänglich versucht zu ahnen, was geschehen ist, weil du mich erwählt, versöhnt, mit Geist beschenkt hast und ich dir gehören darf. Durch den starken, kraftvollen Jesus, in dieser Identität in meinem Jesus, er in meinem Herzen, wie jetzt dieser Jesus lebt, leben. Also, meiner Meinung nach, ich denke, das können Sie gut nachvollziehen, sind wir eigentlich in 6,9 durch. Wir sind durch. Alles ist gesagt. Leute, es kann Montag werden. Und jetzt kommt der Überraschungsteil. Das jetzt, genau da, wo wir denken, danke, 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 ich habe es verstanden, Paulus. Ich danke dir, dass du mir den weiten Horizont gezeigt hast und dass ich 5,5 Kapitel, das reicht nun wirklich erstmal, 5,5 Kapitel hochmotiviert bin, durch, in und wie Jesus unterwegs zu sein. Ich brauche nichts mehr. Lass mich doch endlich loslaufen. Und jetzt sagt Paulus, stopp! Stopp, lauf nicht los! Lauf nicht einfach los! Und ich sage, warum denn? Ich bin doch durch Jesus, kraftvoller Jesus. Ich bin doch in Jesus, meine Identität. Ich will leben wie Jesus. Her mit dem Montag! Und er sagt, stopp! Stopp! Paulus, warum denn? Und pass auf, es gibt zwei Sorten von Menschen in der christlichen Szene. Die einen, die sind die, die sagen, zur Seite, ich will endlich los, was brauche ich noch? Die sind immer ein bisschen drüber. Und die anderen sind immer ein bisschen drunter. Die trauen sich nicht in den Montag rein. Und beide haben ein Problem, die drüber und die drunter. Pass auf, du musst was wissen. Wenn du losläufst jetzt in deinen Montag rein, musst du was wissen. Dein Montag ist voraussichtlich nicht so, wie du das denkst. Oh mein Gott, mein Herz ist bei dir. Ich bin doch jetzt durch den kraftvollen Jesus und in Jesus gesettelt und ich will wie Jesus leben. Und jetzt, wow, her damit. Vorsicht, stopp. Dein Montag ist vielleicht nicht so, wie du es dir vorstellst. Wieso denn? Höchstwahrscheinlich, sagt uns Paulus, höchstwahrscheinlich hat dein Montag mehr von einem Militäreinsatz, als du denkst. Nein, 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 nicht jeder Tag. Nicht jeder Tag der Jesusleute ist ein Militäreinsatz, keine Sorge. Aber es gibt mehr Militäreinsätze und mehr Tage, die haben Charakter von einem Militäreinsatz, als die meisten von uns gerne hätten. Und deswegen ist das wichtig. dass Paulus uns sagt, wenn du jetzt losmarschierst, dann musst du doch wissen, in was für einem Gebiet du da unterwegs bist. Das musst du doch wirklich wissen, das muss dir klar sein. Du bist als Mensch, der Jesus Christus gehört, nicht in einem neutralen Umfeld unterwegs. Sondern zu dem Zeitpunkt, als du herausgetreten bist aus dem Machtbereich der Finsternis und hineingetreten bist durch die große Gnade Gottes in den Lichtbereich seiner Liebe, da bist du polar auf der anderen Seite. Das hat Auswirkungen, das hat Auswirkungen, das musst du wissen, du Glaubender musst das wissen. Und da kommen diese Sätze, die finden wir so manchmal gar nicht so nötig, weil sie sind uns so schroff, sie sind für uns so, ja, sie sind uns ein bisschen unangenehm, weil wir anders aufgewachsen sind. Wir sind smarter unterwegs. Wir lieben das gerne ein bisschen zarter, harmonischer. Und dann sind so Sätze wie, zieh an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt, gegen die listigen Anschläge des Teufels. Ja, das sind jetzt nicht so die Sätze. Wir lieben aber die Sätze, ja, 1. Johannesbrief, Jesus hat dich lieb, fürchte dich nicht, vertraue ihm, lebe mit ihm. Das steht auch in der Bibel, aber das steht auch in der Bibel. Wie können wir es uns ein klein bisschen erklären? Ich habe versucht, ich weiß, aber vielleicht so ein ganz klein bisschen provozierend, aber dann haben wir es vielleicht drauf. Wenn ich heute einen israelischen Soldaten in den Südlibanon schicke, dann sage ich ihm ja auch nicht an der Grenze, hab eine gute Zeit, schönen Tag auch, viel Spaß. Nein, das sage ich ihm nicht. Versteht ihr mich? Mancher Tag deiner Ehe hat mehr von dem Militäreinsatz, als du denkst. Richtig? Mancher Tag deiner Familie, egal welches pädagogische Konzept, an dem du scheiterst, hat mehr von dem Militäreinsatz, als du denkst. Und mancher Tag mit dir selber, ganz allein mit dir selber, hat mehr von dem Militäreinsatz, als wir gerne hätten. Richtig? Nein, ich gehe doch nicht das Leben hindurch, sondern ich weiß, dass meine Existenz, meine wunderschöne Existenz in Christus, er in meinem Herzen, durch den kraftvollen Jesus lebend, in ihm meine Identität, wie er unterwegs, alles stimmig. Aber bin ich in einem ganz schwierigen Terrain unterwegs. Ich bin in einem schwierigen Terrain unterwegs. Und wenn ich da nicht vernünftig ausgerüstet bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich scheitere. Und deswegen ist es so liebevoll, so heilig, so göttlich, dass Gott uns sagt, du für den Montag habe ich da was für dich vorbereitet. Das ziehst du an und dann wird Montag, okay? Okay, mein Gott, was soll ich anziehen? Was soll ich mitnehmen, wenn der Montag kommt? Was soll ich mitnehmen, wenn ich in einen Tag hineinkomme, wo ich ja gar nicht weiß, wird's soft, Halleluja, Amen, oder wird's stressig? Okay, mein Gott, lass mich stehen. Was soll ich mitnehmen? Und dann sagt mir mein Gott, zuallererst, brauchst du, Luther-Übersetzung, diesen Gürtel der Wahrheit. Wahrheit ist in unserem kriegisch geprägten Kopf ein ganz stark juristischer Ausdruck. Im Denken der Bibel, insbesondere vom Alten Testament her, kommt ein weiterer Aspekt dazu, der mindestens so wichtig ist wie der griechische Aspekt. Wahrheit meint Verlässlichkeit. Wahrheit ist im Alten Testament Treue. Ich brauche den Gürtel der Treue. Ja, dass ich, der kleine Andreas, treu zu Jesus bin. Oh nee, bitte. Vergessen Sie's. Ich bin noch nicht richtig im Montag drin, da bin ich schon untreu. Nicht meine Treue ist doch der Gürtel, den ich anhabe. Seine Treue ist der Gürtel, den ich anhabe. Wenn ich schon wieder am Stolpern bin, weil ich seinen Namen nicht in meiner Mitte habe, weil ich ihn verdrängt habe, weil irgendwas doof gelaufen ist, was ich ganz anders geplant habe, weil meine kleine Ideallinie, die ich so toll mochte, schon wieder daneben war, dann sagt er mir, ich bin dir treu. Du kannst dich absolut auf mich verlassen, Andreas. Du kannst dich absolut auf mich verlassen. Aber Herr, wenn der Montag schon auf schiefen Ebene ist, bevor überhaupt losgeht, du kannst dich absolut auf mich verlassen. Du hast diesen Gürtel meiner Treue an, ich stehe zu dir. Ich kann gar nicht anders. Ich werde auf jeden Fall diesen gesamten Montag und alle Montage und alle Zeiten und all deine Existenz mit meiner Treue umgeben. Zieh diesen Gürtel meiner Treue und Verlässlichkeit an. Lass dich nicht schon da raushauen, dass du schon unten durch bist, nur weil was nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Ich bin treu. Nimm den Gürtel meiner Treue. Gut, mein Gott, ich habe ihn und ich danke dir. Denn es sähe ja dunkel aus bei mir, wenn ich das nicht hätte. Ich danke dir dafür, dass ich umgürtet bin mit den Lenden deiner Treue, an Lenden mit deiner Treue. Und dass ich jetzt angetan sein darf mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Doch da wieder, sie merken sofort mit mir, ist doch nicht meine Gerechtigkeit. Hallo, das ist ja gerade das Besondere. Es ist seine Gerechtigkeit. Ach, Sie kennen, denke ich, diese starke Passage im Propheten Sacharja, wo im Propheten Sacharja, dass das geistliche Oberhaupt, dass die absolute Spitze des alttestamentlichen Israels, der hohe Priester vor Gott steht und dann begegnet er dort dem lebendigen Gott, dem Ankläger und er begegnet Jesus in Sacharja 3. Und dann sagt ihm da der Ankläger, der Teufel, dass er unreine Kleider an. Wer? Das geistliche Oberhaupt des Alten Testamentes, der hohe Priester. Wenn schon das Haupt so aussieht, wie mag der Rest erst aussehen? Und dann nimmt ihm das Personal im Himmel, lesen Sie mal in Ruhe nach, das Personal im Himmel diese schmutzigen Kleider weg, alle Kleider weg. Alle Kleider meiner eigenen Gerechtigkeit werden mir ausgezogen. Ich bekomme die Kleider seiner Gerechtigkeit an. Seine Gerechtigkeit schützt mich. Seine Gerechtigkeit ist mein Panzer. Dahinter bin ich verborgen und geschützt. Nein, der Montag wird bescheuert laufen. Ich werde beschmutzt dastehen. Nein, ich will das nicht, Sie auch nicht. Aber es wird so sein. Dann wird genau das passieren, dass ich schon wieder, bevor es richtig losgeht, der Portugal kein Dienstag kommt. Dass schon am Montag Sie sagen, ich brauche jetzt ganz, ganz dringend diesen Panzer seiner Gerechtigkeit, dein Blut. Das ist meine Gerechtigkeit, deine Vergebung für mein Wesen, mein Sein. Dahinter verschanze ich mich, dahinter schütze ich mich. Und jetzt stehen Sie da. Es ist Montagmittag und Sie sind immer noch da. Sie sind ja angetan mit seiner Treue und Zuverlässigkeit. Und Sie haben sich verschanzt hinter dem Panzer seiner Gerechtigkeit. Und Sie haben Schuhe. Sie haben Schuhe. Ich finde das so scharf. Haben Sie es gesehen vorher? Ich saß ja ganz vorne hier bei dieser Choreografiegruppe. Und das ist ja ganz klar, diese Choreografiegruppe, die war ja hier im Haus. Sie haben hier geschlafen. Das heißt, als sie jetzt hier hingekommen sind, um ihre Choreografie da zu praktizieren, haben die ja ihre Schläppchen angehabt da, mit denen sie ja hier im Haus unterwegs waren. Ist ja klar, aber die kleinen Plüschelhasen obendrauf und die süßen kleinen sonstigen Stäbchen, das hilft natürlich nicht, wenn ich jetzt irgendwo außerhalb unterwegs bin. Da brauche ich schon ein paar andere Schuhe. Ich brauche Bereitschaftsstiefel, so heißt es eigentlich. Schuhe der Bereitschaft, für das Evangelium von Jesus Christus einzutreten und offensichtlich auch da zu merken, da hilft es nicht, in Stäbchen unterwegs zu sein. Dass ich tatsächlich weiß, mein Gott, ich weiß ja nicht, was heute auf mich zukommt, keine Ahnung. Wo in welcher Weise auch immer es gut ist, wenn ich in den Schuhen der Bereitschaft für das Evangelium einzutreten unterwegs bin. Dass ich offene Herzensaugen habe, Ohren sehen, erleben kann, wo mein Gott will, dass ich tatsächlich das Evangelium von Jesus Christus sage oder lebe. Also, es geht mir gut. Es ist Montagmittag und ich bin noch unterwegs. Es mag vielleicht ein Militäreinsatz sein, aber nein, ich weiß ja, ich verlasse mich auf seine Treue. Und er ist auch der, der mir immer und immer wieder neu diesen Panzer der Gerechtigkeit gibt. Und er lässt mich dastehen als ein Zeuge des Evangeliums. Ein komischer Zeuge zugegeben, aber ein Zeuge des Evangeliums. Aber ganz wichtig ist natürlich, und Paulus sagt das ja, ohne Schild geht gar nicht. Ohne Schild geht gar nicht. Der Schild ist zu klein. Denn der Schild, der hier steht, das ist genau der, den ich nicht nehmen soll. Aber das sei nun der Dekoabteilung geschuldet. Sondern was da steht, ist, was da steht, da muss man nun keine Fachperson für Militäreinsätze sein, ist, ich brauche einen langen Schild. Erinnern wir uns an Asterix und Obelix? Ja, genau, die Schildkröte. Die Schildkröte, ja. Das heißt, ich brauche nicht dieses Rundschild, mit dem ich da loslege wie so ein Dekonär. Ich brauche das Langschild, das wirklich den gesamten Körper schützt. Und dann kann ich mich tatsächlich nach vorne bewegen, damit jetzt das nicht passiert, was hier Paulus sagt. Ich werde beschossen. Ich werde am Montag beschossen. Es werden morgen Pfeile fliegen. Ich weiß nicht, welche Sorte. Manche Sorten kennen Sie ja schon. Ich weiß nicht, welche Pfeile bei Ihnen fliegen. Ich weiß auch nicht, welche Pfeile bei mir fliegen werden. Aber Sie werden morgen beschossen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie morgen beschossen werden, ist sehr, sehr hoch. Vielleicht fliegen die klassischen Pfeile. Also die klassischen Pfeile sind diese bescheuerten Pfeile des Misstrauens. Mein Gott hat mich vergessen. Du verlässt dich auf ihn und der lässt dich hängen. Wenn du dich nicht um dich selbst nicht kümmerst, dann bist du selber schuld. Jetzt zieh es endlich durch. Vergiss ihn. Oder die klassischen Pfeile ihrer klassischen Sünden. Meine Güte, natürlich. Es ist doch nicht so, dass wir so ein reiniger Raum hier sind. Jeder von uns hat mit dem Bösen zu kämpfen. Jeder hat sein eigenes gruseliges Portfolio. Und dann müssen wir es einfach sehen. Wir werden beschossen. Und wenn Sie da nicht den langen Schild des Vertrauens aufrichten, den langen Schild des Vertrauens. Mein Gott, ich verlasse mich auf dich. Ich will dir vertrauen. Ich will mit der Sünde nichts zu tun haben. Ich lasse die Pfeile des Misstrauens nichts an mich heran. Ich lasse es nicht zu, dann werden sie ganz schön verletzt dastehen. Ich brauche den Langschild des Vertrauens, den er mir schenkt und gibt. Und dann darf ich tatsächlich mit dem Helm seiner Rettung unterwegs sein. Er ist der, der seine Rettung mir auf ewig zugesichert hat. Er wird sie mir nie mehr wegnehmen. Und er gibt mir, wow, wir haben es schon besungen an diesem Morgen, wunderschön besungen, und er gibt mir eine Waffe. Er gibt mir eine wunderschöne, starke Waffe. Eine Waffe, ja, die viele von uns in Jahren und Jahrzehnten schätzen gelernt haben. Das ist gut. Lass euch das nie mehr wegbringen. Bitte lass euch das nie mehr wegnehmen. Und andere, die lernen, diese Waffe zunehmend zu gebrauchen und zu verstehen, zunehmend, dass die Bibel eine so außergewöhnliche Wertstellung hat innerhalb des christlichen Glaubens. Ich habe seine Worte. Wie soll ich den Montag erleben und überleben, ohne dass seine Worte in mein Leben hineinkommen? Undenkbar. Ich muss doch wissen, was er sagt. Ich muss doch wissen, was er will. Ich kann einfach loslatschen, ohne seine Orientierung für mein Sein. Ohne mich aufzufüllen mit seinen Worten, ich wäre ja komplett unbewaffnet. Nein, ich will mit diesem Schwert des Geistes ausgerüstet sein, was den Montag angeht. Dann ohne Bild, aber vierfach verstärkt, schließt Paulus das mit dem Thema der Kraft des Gebetes ab. Nein, nicht, dass wir ein kraftvolles Gebet haben, sondern das Gebet hat Kraft. Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Das Gebet hat Kraft. Da können Sie kaum einen Satz vielleicht sagen, Ihr Gebet hat Kraft. Da mögen Sie nur einen Schrei loslassen, Ihr Gebet hat Kraft. Da mögen Sie vielleicht mit ganz viel Zweifel angefochten sein, Ihr Gebet hat Kraft. Paulus schließt dieses Bild des Militäreinsatzes mit einer vierfachen Ausführung zum Themenfeld des Gebetes. Menschen am Montag mit Christus sind Menschen des Gebetes. So, und jetzt können Sie losgehen. Wirklich, jetzt können Sie losgehen. Und in Gottes Namen, gehen Sie los. Ihr Herz gehört in Christus. Sie leben nicht ohne ihn. Der kraftvolle Jesus ist in ihnen. Ja, natürlich. Sie haben ihre Identität in ihm. Und sie haben eine große Sehnsucht, kontinuierlich im Unterschied zu leben, so wie Jesus. Und jetzt gehen Sie an den Rüstungsschrank und ziehen sich diese Teile an. Seine Treue ist da. Seine Gerechtigkeit schützt mich. Seine Schuhe der Bereitschaft motivieren mich, Evangelium weiterzusagen. Mit dem Langschild des Vertrauens schütze ich mich vor den Pfeilen des Bösen. Habe den Helm des Heils, seiner Rettung auf und das Schwert seiner Worte in meiner Hand. Mein Mund hat Gebet, Kraft des Gebetes. Sie können los. Mach mir keine Sorgen um Sie und um mich, wenn Sie so losgehen. Und wenn das morgen ein Militäreinsatz wird, dann wird es ein Militäreinsatz. Ist das morgen deswegen cool, lässig? Nein. Dann werden Sie morgen Abend dastehen, ein bisschen verzaust und vielleicht verbeult und werden das sagen, was Paulus sagt. Mein Gott, ich danke dir, ich stehe. Ich stehe. Das ist ein guter Tag. Ich stehe. In deinem Namen konnte ich stehen, weil du mich ausgerüstet hast. Ich habe kein Gebiet verloren. Es gibt mich noch. Ich habe an diesem Militäreinsatz standgehalten. Das ist ein guter Tag für einen Nachfolger, eine Nachfolgerin von Jesus Christus. Und so, Schwestern, Brüder, lasst uns angezogen in der Waffenrüstung, die er uns zur Verfügung stellt, mutig, mutig den Montag angehen. Vielleicht wird es ganz friedlich für Sie. Vielleicht wird es ein blöder Militäreinsatz. Wie auch immer. Ohne diese Waffenrüstung auf keinen Fall. Und mit dieser Waffenrüstung für diesen Jesus morgen volle Kraft voraus. Wir stehen auf zum Gebet. Du kennst uns so unglaublich gut, Herr Jesus. So unglaublich gut. Du weißt alles über uns. Du weißt, wie wir ticken. Deswegen gibst du uns dieses liebevolle Rundum-Paket deiner Ausrüstung. Und wir danken dir, dass wir auch an diesem Vormittag zum ich weiß nicht wievielten Mal daran erinnert werden. Und wir, die wir dir gehören wollen, diese Rüstung gerne wieder anziehen, ganz bewusst anziehen. Weil wir durch Jahre und Jahrzehnte Erfahrung wissen, wie viele Militäreinsatztage wir schon hinter uns haben. Keine Ahnung haben, wie viele noch kommen. Aber wir bitten dich, dass wir gerüstet unterwegs sind, von deiner Treue und Verbindlichkeit wissen, ein Panzer der Gerechtigkeit anhaben, geschützt sind dahinter, gestiefelt an den Beinen mit dem Evangelium es weiterzugeben, den Langschild des Glaubens, den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, die Kraft des Gebetes. So dürfen wir dastehen. Dann wollen wir, Herr Jesus, sehr, 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 sehr gerne für dich auch an dem Montag unseres Lebens unterwegs sein. Dir vertrauen wir uns an. Du bist unser guter Hirte. Du führst uns deine Wege. Wir preisen dich und wir ehren dich und wir lieben dich und wir folgen dir nach. In deinem Namen, Herr Jesus, kommen wir zu deinem Vater und ja jetzt auch zu unserem Vater und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.